Kurzer Veranstaltungshinweis. Am 23. und 24. November findet endlich wieder die D3Con statt. Live und in Farbe in Hamburg mit einem ausgeklügelten 2G-Konzept. Die The Future of Digital Advertising. Und ihr ahnt es schon, mit einem Rabattcode kriegt ihr 50 € Ermäßigung auf die Ticketpreise. Der Rabattcode heißt ganz originell Erik Podcast. Erik schreibt mal mit K. Und dann kriegt ihr 50% Rabatt. Also 23. und 24. November in Hamburg. Wir sehen uns dann da bei der D3Con. Viel Spaß, jetzt geht's los.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Paul Ashcroft, einem Weltmarktführer im Bereich des Domainings und des Namensregistrars. Was das ist, wird uns gleich erklären. Herzlich willkommen, Paul.
Vielen Dank, Erik. Vielen Dank für die tolle Vorstellung. Ich weiß nicht, ob ich selber Weltmarktführer in irgendwas bin.
Ich habe noch gar nicht den Firmennamen gesagt. Das sollte man vielleicht auch tun. Es geht um GoDaddy. Ich glaube, du bist mindestens Europa, wahrscheinlich sogar EMEA-Chef. Und hast damit einen breiten Überblick über so ein wirklich gutes B2C-isches B2B-Geschäft. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Bevor wir richtig einsteigen, Paul, ein, zwei Sätze zu dir und wie du bei GoDaddy gelandet bist.
Super, vielen Dank. Also mein Name ist Paul Ashcroft, hast du schon sehr schön vorgestellt. 43 Jahre alt, in Großbritannien geboren, aufgewachsen, vielleicht hört man das. Und seit über 20 Jahren jetzt in Deutschland und zurzeit am schönen Niederrhein. Ich bin direkt nach dem Wirtschaftsstudium in Birmingham nach Deutschland gekommen. Da hatte ich das Glück, ein tolles Angebot der Firma Nintendo zu bekommen, dort im deutschen Marketingteam einzusteigen. Das war für mich damals, vor 20 Jahren, leidenschaftlicher Gamer wie ein Sechser in Lotto. Und ja, das war Anfang 2000er, das war Pokémon-Welle. Da war wirklich so auf der ganzen Welt ein Pokémon-Fieber. Und da habe ich meine erste Erfahrung im B2C-Marketing machen dürfen. Seitdem ist viel Zeit gegangen, also 20 Jahre später, einige Stationen später, unter anderem bei der E-Plus-Gruppe, dann Telefonica und ProSiebenSat.1 und jetzt seit 6 Jahren in der Hosting-Branche, wie man das auf Deutsch sagt, bei der Firma GoDaddy. Und wie du anfangs gesagt hast, GoDaddy, wir sind weltgrößter Domain-Namen-Registrar, also Domain-Anbieter und Website-Anbieter.
Das ist, du warst, wenn ich es richtig verstanden habe, warst du davor auch schon mal bei einem Hoster und ihr wurdet dann von GoDaddy übernommen. Habe ich das richtig?
Das ist richtig. Ich bin damals eingestiegen bei der Host Europe GmbH, Teil der Host Europe Gruppe. Und die Host Europe Gruppe ist Anfang 2017 von GoDaddy übernommen worden. Einen der größten Tech-Übernahmen in Europa damals für knapp 1,7 Milliarden Euro. Also große, große Übernahme. Und dann bin ich dadurch zu GoDaddy gekommen. Und inzwischen leite ich das EMEA-Geschäft, also Europa, Nahosten und Afrika-Geschäft für die Marke GoDaddy.
Richtig cool. Ich versuche mir immer so einfache Brücken zu bauen. Und für mich ist das Hosting- und Registrar-Geschäft eines der ersten SaaS-Geschäftsmodelle. Also zumindest das Hosting auf jeden Fall. Registrar könnte man sagen, gibt's ja mehrere Varianzen. Aber würdest du das so ungefähr unterschreiben? Ist das eines der ersten Software-as-a-Service-Geschäftsmodelle oder die ähnlichen Muster haben?
Definitiv. Also uns gibt es seit ein Vierteljahrhundert. Also definitiv eine der ersten Firmen in dem Bereich. Und definitiv, wenn man heute ein digitales Unternehmen gründen möchte, sind wir mit dem Domain-Geschäft der erste Anbieter. Also wirklich der Anfang, wenn man sagt, ich möchte jetzt einen neuen Namen finden und diese Namen suchen die meisten bei uns.
Okay, gibt eine Transaktion am Anfang und dann einen ewig langen CLV über das Hosting. Bevor wir darauf einsteigen, wie man eigentlich, was man eigentlich im Marketing da alles von lernen kann, ich bin sicher sehr, sehr viel. Mein Verständnis ist ja, oder das haben wir auch so ein bisschen im Vorgespräch diskutiert, dass das ein totales Low-Interest-Produkt ist, was ihr da vermarktet. Aber bevor wir da mit einsteigen, wie man in der Nische ein
verzeih mir, Low-Interest-Produkt erfolgreich vermarktet. Vielleicht den Hörerinnen und Hörern, die jetzt noch nicht von morgens bis abends über das Registrar-Geschäft und das Hosting-Geschäft nachgedacht haben, würdest du vielleicht in ganz wenigen Worten mal sagen, was ist das überhaupt? Was macht das? Was macht ein Hoster? Wer sind die Kunden eines Hosters und wie hilft das Registrar-Geschäft dabei?
Okay, also zu uns zuerst, wer ist unsere Kunde? Wir haben weltweit über 20 Millionen davon. Und diese, wir verwalten für diese über 20 Millionen Kunden um die 82 Millionen Domains. Und unsere Hauptzielgruppe, unsere Hauptkunden sind Kleinstunternehmer, Kleinunternehmer bis, sagen wir, 10 Mitarbeiter und auch seit 2017 auch aktiv in Deutschland, bisher weltweit tätig, hauptsächlich in Amerika und UK. Das heißt, man kommt zu uns, man möchte, keine Ahnung, ericsneuerpodcast.de, paulslustigestunde.de, man hat eine Idee, die man im Internet starten möchte. Man braucht natürlich eine Adresse dafür. Das ist quasi erstmal ein Vlog einrammen und sagen, das ist mein Platz im Internet. Und da fängt es meistens an mit der Domainnamen. Und man kommt zu uns, wir haben eine Vielzahl an Tools, die einen helfen, einfach einen passenden Namen zu suchen, zu registrieren, und dann hat man halt diesen Platz im Internet für sich und kann man es natürlich für eine Vielfalt unterschiedlicher Sachen benutzen. Die meisten starten dann eine Webseite, zu sagen, hallo, ich bin hier, hier ist mein Vita im Netz oder ein Online-Store.
Okay, ist das ein sehr stark transaktionsbasiertes Geschäft? Also ist die klassische Customer Journey, okay, ich will jetzt Pauls lustige Witzestunde etablieren. Startet die Journey dann auf der Suchmaschine, jetzt nicht nur bei euch, sondern im Allgemeinen in dem Markt. Aber ist das überhaupt richtig, dass ich sage, wenn ich sage, die Domain steht vielleicht am Anfang einer Reise und danach muss eine Seite ja gehostet werden, vielleicht auch gebaut werden und sich danach auch vielleicht auch weiterentwickeln. Aber wie sieht so eine Journey aus, idealerweise?
Da gibt's keine einfache Antwort dazu, weil es sich gerade auch...
Das ist kein einfacher Podcast.
Das ist auch richtig. Also klassisch, würde man sagen, klassisch, wie das die letzten 25 Jahren gelaufen ist, war tatsächlich Domain Nummer eins. Man findet diese Domain, dann hat man in der Regel gesagt, okay, ich brauche eine Webseite, ich hole mir jetzt einen Webentwickler, einen Webdesigner, der baut mir die Webseite und dann geht diese Webseite online. Heutzutage kann es aber anders laufen. Zum Beispiel, wir haben jetzt das Produkt Websites plus Marketing, das ist ein Homepage-Baukasten. Damit kann man auch kostenfrei einfach starten, erstmal eine Webseite zurecht basteln und sogar ohne eigene Domain veröffentlichen, erstmal kostenfrei. Und hinterher, wenn man sagt, das ist ja toll, ich möchte jetzt die Domain sichern, das kann man auch machen. Eine dritte Möglichkeit, wir haben inzwischen auch eine iOS- und Android-App, das erlaubt einem einfach die schönsten Social-Media-Contents, Inhalte zu produzieren. Da könnte man natürlich so ins Geschäft gehen und sagen, okay, ich fange erst später an mit Domain und Website. Also es gibt wirklich Vielzahl Wege ins Online-Geschäft, auch für Kleinstunternehmer heutzutage.
Okay, sehr gut. Jetzt ist dieser Markt ja insbesondere, jetzt lass uns mal nur über den deutschen Markt sprechen, und ich würde gerne von dir später dann erfahren, wie eigentlich die Unterschiede zwischen dem deutschen und vielleicht anderen europäischen Märkten aussehen. Aber ich habe vorhin so ein bisschen provokant, also eigentlich nur halb provokant gesagt, das ist ja schon ganz schön low interest, das ist ein technisches Produkt. Es gibt auch, ihr seid noch nicht die einzigen Anbieter in diesem Markt, und gerade im deutschen Markt seid ihr ja eher die Herausforderer, anders als der Marktführer. Also Marktführer, ihr seid hier weltweit, aber in den Vereinigten Staaten zum Beispiel seid ihr, glaube ich, mit Abstand der größte Platz ist, richtig?
Ja, das ist richtig. Wie du sagst, in Deutschland, der deutsche Markt ist natürlich schon weit entwickelt. Es gibt sehr, sehr viele Anbieter. Unter anderem unsere Schwestermarken, das sind die Marken Host Europe und Domain Factory, die gehören auch zu GoDaddy-Gruppe. Und es gibt natürlich Platzhirsche in Deutschland, die schon seit über 20 Jahren auf dem deutschen Markt sind. Und da muss ich nochmal zum Thema Low Interest zurückkommen, weil ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Weil klar, das technische Hosting-Produkt ist Low Interest. Das ist wie Strom aus der Steckdose, Wasser aus dem Hahn. Ich glaube aber, das ist nur die eine Seite. Und ich glaube, da machen wir eigentlich den Unterschied, weil wenn man ein Gründer, Gründerin beobachtet, ja, zum ersten Mal in dem Moment, wenn man diese Veröffentlichungstaste klickt und sagt, das ist jetzt mein neues Platz im Internet. Da steckt viel Emotion drin. Das ist viel mehr als nur no low interest. Und viele wollen das selber machen. Das ist für einige ist es wie so ein Befreiungsschlag ins selbstbestimmte digitale Leben oder ist einfach so ein Startschuss. Und ich glaube, es geht darum, auch diesen Moment zu feiern und nicht als eine technische Transaktion zu sehen.
Okay.
Und da setzen wir an. Klar, wenn man nur eine gute Infrastruktur und ein gutes technisches Produkt hat, dann ist es dann ziemlich schwierig als Challenger, also Herausforderer auf einen neuen Markt zu kommen. Das heißt, es ist natürlich eine Mischung aus dem Produkt. Und dieses Produkt stellt sich aus nicht nur aus dem technischen Produkt zusammen, sondern natürlich diesen Service-Aspekt obendrauf. Und es fängt bei uns mit der individuellen Beratung an. Wir wissen, keine zwei Unternehmer sind gleich. Jeder hat seine eigenen Ziele, eigene Vorstellung von Erfolg. Und da müssen wir natürlich anknüpfen und einfach herausfinden, wie wir jedem Kunde einfach am besten helfen kann. Und diese individuelle Beratung ist, könnte man sagen, ist unser Secret to Success, unser Secret Sauce seit 25 Jahren auch in Amerika. Und das optimieren wir täglich mit allen Gesprächen mit unseren über 20 Millionen Kunden, um wirklich den besten Service möglich zu liefern.
Das ist Serviceversprechen. Ich habe da überhaupt keine Zweifel, dass das bei euch so gelebt wird. Aber das müssen die Kunden natürlich erstmal erfahren, ne? Wenn die vor so einer Kaufentscheidung stehen und ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist, mit was für langen Lebenszyklen eigentlich in diesem Geschäft gearbeitet wird, dann ist es ja schwer, wirklich zu differenzieren. Wie differenziert man sich denn in diesem Markt neben der Beratung gerade auf der Akquisitionsseite? Jetzt in den Vereinigten Staaten kann man ja relativ deutlich sehen, dass es da eine Preisschlacht gibt. Die gibt es vielleicht hier auch, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wird da sehr stark mit niedrigen Zeigepreisen gearbeitet. Wie machst du das hier in Deutschland?
Das ist richtig. Also im gesamten Geschäft wird mit niedrigen Preise, vor allem sagen wir im ersten Jahr, gearbeitet. Man könnte sagen, das sind Lockangebote. Anders betrachtet, wir wollen einfach, dass die Hürde so klein wie möglich wird für jemanden, der gerade jetzt startet. Und ob man im zweiten Jahr, sagen wir, 1 Euro für ein Domain oder 10 Euro, 20 Euro fürs ganze Jahr bezahlt. Normalerweise wird das nicht entscheidend sein, wenn das Geschäft läuft. Das heißt, wir geben jedem die Möglichkeit, einfach günstig zu starten, ohne Risiko, ohne Hürde. Und wenn das Geschäft dann sich lohnt, ist man dann bereit, mehr dafür auszugeben. Aber wie du sagst, niedrigster Preis, wenn auch die Incumbents, also funktioniert mein Deutsch gerade jetzt nicht.
Den kann man sagen, wie oft also die Marktführer, diejenigen, die größten Marktanteil besitzen, ne? Die etablierten Player.
Genau, etablierten Player, das ist auch gut.
Aber anders als die Herausforderer.
Genau, wir als Challenger-Herausforderer. Ja, genau. Aber wenn die etablierten Marken schon mit einer Niedrigpreisstrategie agieren, ja, dann können wir natürlich entweder einfach noch niedrigere Preise ansetzen, aber dann geht es natürlich in Preisspirale und dann hat keine mehr Spaß dran. Oder wir müssen einfach einen anderen Weg zum Kunde finden. Und es gibt genug Nachfrage auf dem Markt. Klar, der Markt ist sehr etabliert, aber wir sehen jeden Tag, es kommen neue Ideen dazu auf den Markt. Und das sind die neuen Ideen und wir versuchen, unser Marktanteil dort einfach zu steigern. Wie wir das machen? Was wir nicht machen, ist wahrscheinlich, Erik, die beste Antwort. Wir gehen nicht ins Fernsehen, wo andere Marken vielleicht schon 50 Millionen Euro im Jahr ausgeben. Das hat keinen Sinn, einfach dort zu sein. Das heißt, wir versuchen, dort zu sein, wo die anderen noch nicht sind oder noch nicht so gut sind und versuchen da vor allem im digitalen Bereich einfach durchzustarten und einfach nicht Werbung zu machen, sondern interessante und relevante Geschichten zu erzählen, die relevant sind für jeden, der eine Firma gründen möchte.
Das ist übrigens ein interessantes Phänomen, finde ich, was du gerade beschreibst. Ich überlege gerade, ob das eigentlich nur in eurem Markt so mit ist oder ob ich noch andere Beispiele dafür kenne, dass die Marktanteilsführer mittlerweile vermutlich ihren Marketing-Mix schon so sehr ausgemaxt haben, dass sie verhältnismäßig breitstreuend TV-Werbung machen, während die Challenger sich eher kleinere, vielleicht findigere Nischen suchen, um dort die Marktbearbeitung zu machen. Also, oder was ist deine Hypothese, warum die Incumbents so große, also das ist ja nicht nur im Hosting-Bereich, ist, dass Technologieplayer Fernsehen, Out-of-Home-Media machen, also relativ, also das sind ja alles Medien, die sehr schwer sich targeten lassen, ne? Und da gibt's enorme Streuverluste, die in Kauf genommen werden. Ich sag das möglichst ohne Wertung, aber es ist ja nicht so, dass dieses eure Hosting-Angebote für mehr als 5% der deutschen Bevölkerung in Frage kommt, oder vermutlich nicht bei 1%, oder?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass es geht darum,
also wenn 20 Millionen Accounts war weltweit, richtig?
Richtig.
So, na gut, also wenn ich mir das auf dem deutschen Markt runterbreche, dann bin ich vermutlich noch mit 1% relativ großzügig. Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, als Marktführer, als was haben wir gerade jetzt? Etablierte Player, genau. Ja. Start das kurz nochmal. Als etablierte Player oder Marktführer hat man vielleicht sogar mehr zu verlieren als zu gewinnen. Also Marktanteile, Markenbekanntheit, und deswegen muss man vielleicht dann immer mehr machen, immer breiter streuen und einfach akzeptieren, dass man vielleicht nicht so laserfokussiert sein wird mit seiner Werbeansprache. Als Challenger, als herausfordernde Marke können wir natürlich anders angehen. Ja? Wir versuchen natürlich so detailliert wie möglich unsere Zielgruppe zu suchen und dann wissen, wo erreichen wir diese Zielgruppe, in welchem Kanal. Zurzeit für uns Social Media und YouTube, also Online-Video, sind die zwei größten Kanäle. Ja, das ist unser TV-Ersatz. Weil da wissen wir, da bekommen wir unsere Zielgruppe, und nicht nur in diesem B2B-Umfeld, sondern eher B2C-lastig. Und das ist natürlich, das ist meine Erfahrung in den letzten 20 Jahren, eher B2C als B2B. Und wie wir unsere Produkte, unsere Marke vermarkten, ist auch eher B2C-lastig als B2B-lastig. Das heißt, viel emotionaler. Es geht nicht nur darum, ich bekomme das für diesen Preis im Monat, sondern wir versuchen einfach die Emotionen hinter einer Gründung eines Unternehmens und hinter Erfolg im Internet einfach zu zeigen. Und das ist unser Geheimnis.
Okay, richtig cool. Damit wir dieses B2C-ische B2B-Geschäft quantifizieren können, ich weiß nicht, ob du uns richtige APUs nennen kannst oder eine APU-Bandbreite. Du schüttelst mit dem Kopf, das sehen unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Sonst kann ich was raten, aber sag uns doch mal eine Spanne, das kannst du doch so ungefähr sagen.
Hey, von bis. Also man muss
APU, also erstmal Average Revenue per User.
Genau. Per User. Also bei uns, wir reden von AGPU intern, Average GCR per User, GCR Gross Cash Receipts. Es ist leicht anders berechnet als Revenue. Ah. Das interessiert wahrscheinlich hier keinen oder vielleicht doch.
Ganz interessant.
Doch. Aber ist ungefähr das Gleiche.
Ja.
Über Zahlen kann ich hier nicht reden, aber man fängt einmal damit an und sagt, okay, was kostet dann ein .de-Domain oder ein .com-Domain im Jahr, sagen wir irgendwo zwischen 10 und 20 Euro. Dann kommen irgendwelche Webhosting-Pakete dazu, vielleicht ein E-Mail dazu. Also man weiß schon, man kommt dann schnell im 100er-Bereich für jährliche Umsatz pro Kunde bei einem vergleichbaren Hoster. Wir reden nicht über unsere eigenen Zahlen, vor allem nicht auf Länderbasis. Aber man sieht, es kann sich auf jeden Fall lohnen. Und da muss man einfach gucken, wie kann man die Kunden, klar, am günstigsten finden, ansprechen, konvertieren und dann natürlich, man könnte sagen, zu monetarisieren. Ja, es hört sich vielleicht sehr transaktional an, ist aber so. Wir haben aber den Erfahrung gemacht, also jemanden ein Produkt anzudrehen, das er oder sie nicht braucht, ist natürlich kein tragfähiges Geschäftsmodell. Das heißt, es muss natürlich eine Übereinstimmung geben zwischen den Wünschen und Bedürfnissen der Kunde und natürlich das, womit wir Geld verdienen. Das heißt, wir versuchen nicht, irgendwelche Produkte anzudrehen. Wir haben keine Druckerkolonnen, die versuchen einfach jeden Tag anzurufen und dir irgendwas zu verkaufen, was du nicht brauchst. Das bringt auch nichts. Also Hard Selling ist kein gutes Modell, vor allem nicht im digitalen Abo-Geschäft.
Ja, das verstehe ich gut, weil der Feind des APUs oder das, wie ist eure Kennzahl?
AGPU.
AGPU. Also das, was einem Umsatz pro Nutzer im Jahr gleichkommt, dass der Feind davon ist die Churn oder wenn die Monetarisierungsrate fällt oder nicht steigt. Das heißt, ihr habt natürlich Interesse, ein Upselling zu machen, also im positiven Sinne jetzt, also mehr, vermutlich bessere, spezifische Services anzubieten und die Churn, also das Abbestellen zu verhindern. Ich lasse dich trotzdem, also das ist ja ein einfacher Dreisatz. Das Ganze wird jetzt nochmal natürlich vermutlich veredelt, sonst kann ich mir nicht vorstellen, warum andere mit Fernsehwerbung auf diesen Markt schießen. Das muss ja strategische Marktanteile, also die Marktanteile müssen so strategisch so wertvoll sein, dass sie irgendwie lohnt. Das heißt, die durchschnittlich, wenn ich jetzt bei Nielsen und GfK fragen würde, wie lang bleibt denn so ein Kunde, eine Kundin dabei, dann würde ich jetzt raten, dass Nielsen und GfK mir sagen, mindestens 5 bis 10 Jahre.
Wahrscheinlich würden die das sagen. Vielleicht haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht, Erik. Zufriedene Kunden bleiben. Das ist einfach so. Ich kenne das aus meiner Erfahrung früher E-Plus, die Marke Simio.
Wollte ich gerade sagen, das ist doch noch schlimmer als eine Telefonnummer, also kann man jetzt wechseln, aber wer wechselt sowas schon, wenn das Service steht?
Inzwischen ist es einfach natürlich, deine Telefonnummer zu wechseln, zu portieren zu einem anderen Anbieter. Aber auch damals, als die sagen wir, die Mehrzahl damals in E-Plus oder Marke Simio, Mehrzahl unserer Kunden waren Prepaid, diese typische Pay-as-you-go-Kunden. Wir wussten, du musst jeden Tag aufs Neue den Kunden begeistern, weil morgen können die weg sein. Und das ist im Abo-Geschäft, das ist nicht anders. Und es gibt Firmen, die höhere Churn-Raten haben. Es gibt Firmen, die sehr niedrige Churn-Raten haben. Und es geht natürlich nichts über die Zufriedenheit der Kunden. Und daran arbeiten wir auch jeden Tag. Das messen wir auch jeden Tag. Und wir sehen auch, dass unsere Kundenzufriedenheitszahlen kontinuierlich steigern.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja der Traum eines Marketeers, nicht nur Akquisition, Nutzungsidentität, sondern auch Signale zu kriegen, die vielleicht helfen, wenn etwas nicht stimmt oder wenn die Beratung oder der Service irgendwie besser sein sollte. Bevor ich dich frage, wie ihr organisatorisch im Marketing aufgestellt seid, vielleicht noch ganz kurz zu dieser Steuerungslogik. Was kannst du, mal abgesehen davon, dass wenn du weißt, dass sowas passiert, mit besserem Service oder bessere Beratung angreifen kannst. Aber was kannst du aktiv tun, um die Churn möglichst so direkt wie möglich zu beeinflussen?
Oh, das ist eine große Frage. Klar, Kundenzufriedenheit haben wir schon, glaube ich, abgehakt. Das ist eine der wichtigsten. Natürlich die
Das misst du über NPS?
Genau.
Oder,
Wir messen NPS über alle Kunden. Wir messen aber auch NPS spezifisch transactional NPS nach jedem Kontakt mit dem Kundenservice, hauptsächlich telefonisch. Und da messen wir auch und sehen, okay, die Kunden sind zufrieden. Wir fragen unsere Kunden, warum die glücklich sind, unglücklich sind. Und das gehen wir auch durch für über 20 Millionen Kunden weltweit. Wir legen sehr, sehr viel Wert drauf, die Begründungen hinter den Zahlen zu verstehen. Ja? Und da gucken wir uns an, okay, was hätten wir in diesem Fall besser machen können? Für den Kunde oder für allgemein für alle Kunden? Und wir verbessern einfach den Service, das Produkt fortlaufend.
Okay, richtig gut. Gibt es Indikatoren, die du nutzen kannst, um zum Beispiel die Produktreise der Kunden irgendwie zu optimieren? Also ich denke, sowas wie macht ihr die Beratung? Wie könnt ihr die spezifisch? Also ist das ein reines Pull-Thema, eure Beratung, oder pusht ihr auch Beratung? Aber wie macht ihr das?
Das ist, eine Mischung aus beiden, aus Pull und Push. Also wir haben natürlich, sagen wir, Erfahrung aus 25 Jahren und über 20 Millionen Kunden. Das heißt, wir wissen aus unterschiedlichen Industrien, aus unterschiedlichen Kundengrößen, wir wissen, was der richtige nächste Schritt ist. Und es kommt darauf an, was für eine Firma das ist, was für ein Erfolgsziel dahinter steht. Manchmal kann ein SEO-Produkt, also so ein Suchoptimierungsprodukt, die richtige Lösung sein. Vielleicht ist es ein E-Mail-Marketing-Tool. Das heißt, wir gehen wirklich auf jeden Kunden ein und sagen, okay, das ist das beste nächste Produkt, wenn deine Ziele X, Y, Z sind. Ja? Das heißt, wir versuchen natürlich von den Kunden zu verstehen, was willst du überhaupt machen? Ja? Wie sieht Erfolg aus für dich? Das heißt, unsere telefonischen Care Guides, nennen wir die, unsere telefonische Beratung, versucht einfach das Geschäft hinter dem Anruf zu verstehen und nicht nur die Produkte, die da auf dem Bildschirm stehen und sagen, das war der logische nächste Upsell, wäre ein Hosting-Paket. So machen wir das nicht, sondern wir versuchen wirklich zu verstehen, was steht dahinter.
Richtig gut. Aber das ist vermutlich eine Entscheidung zwischen Qualität und Kostenoptimierung, ne? Oder Kapazität der das sind vermutlich Callcenter, also Callcenter-Spezialistinnen und Spezialisten, die, okay, verstehe ich. Euer organisatorisches Setup. Mhm. Fangen wir erstmal mit, ich weiß nicht, ob du über die Care Guides was sagen kannst oder auch über, auf jeden Fall wirst du was über die Marketingorganisation sagen können. Womit möchtest du anfangen?
Da fühle ich mich wohler, wenn ich mich aufs Marketing beziehe. Da fühle ich mich einfach, ja, da bin ich heimlich. Ja,
ja, das ist gut.
Also wir sind, sagen wir, in meinem Team, wir sind sehr klein. So ein Boutique-Team, wir sind 11 Kolleginnen und Kollegen und managen 7 Märkte, das sind unsere 7 Hauptmärkte im EMEA-Bereich. Das wächst auch jedes Jahr, neue Märkte kommen dazu. Und wir haben 3 Büros, Madrid, Köln und Dubai. Und diese 11 Frauen und Männer steuern fast alles, also die kommerzielle Planung, Pressearbeit, Werbung, Content Management, Blog. Und dabei greifen wir auch auf zentrale Strukturen zu. Das heißt SEO, SEA, Affiliates. Die werden alle in der Regel zentral gemanagt aus den Staaten.
Okay, also zentral, dezentral, sowas wie dann, was dann sehr, sehr hoch Lokalisierungsgrad hat und vielleicht nicht regelbasiert ist, wie jetzt zum Beispiel SEA, ich denke es an Social. Und es hört sich für mich so an, als ob ihr überproportional in solchen, in Anführungsstrichen, Nischenkategorien wie Social unterwegs seid. Nische.
Für die Nische, in Anführungszeichen.
Für die Produktgattung eher, also zumindest, glaube ich, würden viele das nicht als erstes erwarten. Ne? Aber was ich fragen wollte ist, die Kanäle mit einem hohen Lokalisierungs- oder Individualisierungsaufwand über die Sprache, über das Targeting, macht ihr das dann auch mit eurem Boutique-Team oder habt ihr da noch externe Unterstützer? Wie macht ihr das?
Das steuern wir lokal und dann haben natürlich Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben dann Vielzahl an externen Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber wir steuern das lokal aus den Büros. Alles, was eine intensive Lokalisierung bedarf, ja, und zum Beispiel, wenn man Emotionen kommuniziert im Bereich Social Media, dann muss man natürlich dann das lokal steuern. Das machen wir dann auch. Mhm. Und Sachen, die eher, sagen wir, standardisiert werden können, wie Bidding-Strategien auf Google, das machen wir natürlich dann zentralisiert. Aber immer, wir haben einen Einblick drauf, wir steuern auch die Budgets mit und haben auch Mitspracherecht, aber die Technik läuft dann zentralisiert.
Okay, klar. Also dann würde ich jetzt auch erwarten, dass euer Analytics, BI-Team, wenn du sagst, irgendwie die Budgetlogik, die Betrachtung, vermutlich die Faustformel, die ja in SaaS-ähnlichen Modellen immer eine große Rolle spielt bei Marketing-Effizienz, ist ja die Customer Acquisition Cost im Verhältnis zum prognostizierten oder tatsächlichen LTV. Ne? Das
Absolut.
Ist ja vermutlich eure Meta-KPI.
Genau, Return on Customer Acquisition Cost ist das Wichtigste natürlich im SaaS-Geschäft. Und das ist natürlich ein standardisierter Metrik, natürlich über das ganze Unternehmen. Da müssen wir nicht lokal irgendwelche neue Formel dann erfinden. Das wird standardisiert und unser Business Analytics wird dann auch zentralisiert gemacht. Auch das Thema Attribution, alles standardisiert, weil lokale, unterschiedliche Modelle zu haben, das lässt sich einfach nicht miteinander vergleichen und das machen wir lieber zentral.
Ja, richtig gut. Du hast den Einblick in mehrere Märkte. Gibt es etwas, was du uns hier über den deutschen Markt berichten kannst, was wir hier in Deutschland grundsätzlich immer anders haben als andere europäische Märkte zum Beispiel oder von mir aus auch außereuropäische Märkte?
Also grundsätzlich anders in Deutschland, das würde ich nicht sagen. Wir haben Anfang des Jahres eine große Umfrage gemacht. Wir haben 5000 Gründerinnen und Gründer gefragt über 4 Länder, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und dort einfach verglichen, wie ist der Stand der Digitalisierung bei Kleinstunternehmer. Und da haben wir schon etliche Unterschiede gesehen. Und da haben wir etliche Unterschiede gesehen, vor allem Stand der Digitalisierung. Da haben wir zum Beispiel gesehen, dass die spanischen Kleinstunternehmer eigentlich digitalisierter sind als die deutschen Kleinstunternehmer. Das hat uns erstmal überrascht, weil man denkt, Deutschland hat eine lange technische Historie. Aber wir sehen, die Digitalisierung, obwohl in den letzten anderthalb Jahren schon beschleunigt wurde aufgrund der Pandemie, da ist immer noch ein bisschen Luft nach oben. Und da sehen wir natürlich, wenn man das Geschäft vergleicht zwischen Europa und jetzt im Nahosten, UAE, da sieht man auch Unterschiede, was die Gerätenutzung angeht. Zum Beispiel viel mehr mobil unterwegs, weniger Desktop. Da ist die Digitalisierung vielleicht noch nicht so weit wie in Deutschland, aber die Geschwindigkeit ist phänomenal. Also wie schnell Kleinstunternehmen jetzt online kommen, und wir werden natürlich eine Riesensteigerung in dem Bereich sehen über die nächsten Jahren.
Mich überrascht vor allen Dingen, oder ich sage, es überrascht mich, eigentlich überrascht es mich gar nicht so doll, der Unterschied zwischen spanischen Kleinstunternehmern und deutschen Kleinstunternehmern. Was ist deine persönliche Hypothese, warum das so ist?
Das darfst du mich nicht fragen.
Ja, gerade als Brite, finde ich, bist du überqualifiziert, diese Frage zu beantworten. Aber was ist dein Blick auf die anderen Südeuropäer?
Also von den Zahlen her, sagen wir nur rein bezogen jetzt auf die Umfrage. Wir sahen in den Zahlen einfach mehr Risikobereitschaft, vor allem in Spanien und Italien, als in Deutschland und Frankreich zum Beispiel. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Erfolgsfaktor, was Erfolg als Kleinstunternehmer dann angeht. Das ist ein großer Unterschied. Man könnte sagen, ja, das sind natürlich Vorurteile, dass Deutsche eher Stabilität wollen und weniger risikofreudig sind. Aber das werde ich nicht kommentieren. Ich lasse die Zahlen für sich reden.
Okay, sehr gut. Ich hätte noch eine Hypothese, die vollkommen unfundiert ist. Ich glaube, dass der Risiko die eine Sache, aber auch die mögliche Renditeaussicht. Also umgekehrt, jemand, der schon sehr satt ist, hat auch kein großes Interesse an Rendite und vermeidet dann trotzdem das Risiko. Ich glaube, das hat die Pandemie, also meine Panel of One-Beobachtung ist, dass die Pandemie dort, wo sie dann auf einmal echte Herausforderungen dargestellt hat, viele dann ermutigt hat, Schritte zu gehen, die sie eigentlich schon längst hätten gehen können. Und dass die Aussicht auf eine schlechtere wirtschaftlich-ökonomische Versorgung viel dazu gebracht hat, jetzt einfach notwendige Schritte zu machen. Also umgekehrt, ich glaube, eine gewisse Sattheit in einem Markt ist nicht wirklich förderlich, um wirklich Innovationen, die natürlich immer mit Risiken verbunden sind, auch wirklich zu machen. Das vermutlich könnte ein riesen Metathema, wenn man drüber nachdenkt, warum findet eigentlich digitale Transformation statt, oder drüber nachdenkt, warum findet halt unzureichend digitale Transformation statt. Aber das wäre jetzt eine philosophische Brücke für mehrere Folgen in der Zukunft.
Das könnte ein langes Gespräch über ein Glas Rotwein werden, glaube ich, am Abend.
Ja.
Ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Ich weiß nicht, ob ich von einem gesättigten Markt sprechen würde, weil es gibt sehr, sehr viel Potenzial noch in Deutschland. Ich glaube aber, es gibt Länder, die vielleicht, wo der Staat vielleicht weniger unterstützt in solchen Situationen. Und es gibt vielleicht dadurch in Deutschland weniger Notgründungen als in anderen Märkten. Ich glaube, das sehen wir auch in manch anderen europäischen Märkten. Aber wir haben auch, wie du sagst, in den letzten anderthalb Jahren, wenn lokale Händler ihre physische Türen zumachen mussten und hatten noch keine Website, kein Online-Shop, dann haben die auch gelernt, wie schnell man sich bewegen muss, um neue Kundschaft anzulocken, um Produkte im Internet erlebbar zu machen. Und plötzlich kam diese beschleunigte Digitalisierung. Und unsere Hoffnung ist, dass das jetzt nicht irgendwie dann langsam nachlässt. Dass man immer noch mit dieser Geschwindigkeit weitermacht.
Ich meinte auch gar nicht so sehr gesättigte Märkte, sondern wirklich satte Unternehmer. Das ist jetzt brutal formuliert, aber ich meinte das genauso, wie du es auch formuliert hast. Wenn der individuelle, also eine Notgründung stattfindet, dann gehe ich eher Risiken rein, als wenn ich sage, okay, was soll schon passieren? Ich mache jetzt einfach. Also es hat bestimmt keiner einfach irgendwas gemacht, aber wenn ich mich allzu sicher fühlen kann oder einfach naiv bin und denke, es geht alles vorbei, wird wieder so wie
vorher. Wenn man das auf unsere Zielgruppe bezieht, dann würde ich sagen, also, wie gesagt, unsere Hauptzielgruppe sind natürlich so 0 bis 10 Mitarbeiter. Das sind wirklich die Kleinstunternehmer. Ja, das sind auch Neugründungen, das sind sogenannte Side-Hustles, also Nebenbeschäftigungen, auf Deutsch gesagt. Ich finde das Wort Side-Hustle hört sich irgendwie ein bisschen spannender an als Nebenbeschäftigung. Aber ich würde argumentieren, dass der Kleinstunternehmer, der gerade gegründet hat in Deutschland, genauso wenig gesättigt ist wie der oder die aus Spanien, Italien, Frankreich und anderen Märkten. Ich glaube, in der Zielgruppe unterscheiden sie sich nicht so sehr.
Okay, das wäre super spannend, das weiter auszuleuchten. Also insbesondere auch, weil man gucken kann, wie verhalten sich eigentlich Kleinstunternehmer im Verhältnis zu größeren Organisationen. Das wäre mal etwas für vielleicht für eine Roundtable. Sehr gut. Bevor ich dich gehen lasse und bevor wir die Abschlussfrage stellen, noch eine Sache, die ich schon immer mal fragen wollte. Du hast mehrere Unternehmen von innen gesehen. Also du hast mehrere Branchen erlebt, also insbesondere so Telco hat ja auch ein ähnliches Geschäftsmodell. Also ist also gerade klar Prepaid nochmal anders als das Postpaid-Geschäft. Du warst schon bei einem anderen Hoster und du bist, also ihr seid von GoDaddy übernommen worden und du bist aber trotzdem noch, obwohl du von der übernommenen Company warst, jetzt im Rang und Ehren aufgestiegen, wie man zweifelsfrei auf deinem LinkedIn-Profil sehen kann. Was ist so deine größte Beobachtung, was jetzt gerade marketingseitig bei im M&A-Geschäft und im Post-Merger-Geschäft, was sind so die typischen Fehler oder was sind Dinge, auf die du achten würdest, wenn du CEO einer Company wärst, die M&A gemacht hat? Worauf würdest du achten, damit danach nicht Unternehmenswerte und die wichtigen tragenden Köpfe der zu übernehmenden Organisation nicht verloren gehen, sondern Mehrwert geschaffen werden kann?
Ich glaube, es wär vermessen von mir, irgendwelche Tipps zu geben für andere CEOs. Ich glaube aber, wir haben gute Erfahrungen gemacht bei der Übernahme von Hostgruppe damals. Mhm. Und einer der wichtigsten Punkte war das Thema Kommunikation und Kultur. Mhm. Also wenn man ein, sagen wir, 1000 Personen starkes Unternehmen europäisch deutsch geprägt übernimmt und versucht in ein, heutzutage sind wir 9000, sagen wir 8000 Personen Unternehmen global eher amerikanisch geprägt, versucht einzufügen, ja, dann merkt man, das sind natürlich Clash of Cultures, ja, das sind natürlich Kulturunterschiede, da wird anders kommuniziert, da wird anders gearbeitet. Und das Wichtigste ist, das erstmal zu akzeptieren und sagen, okay, wir müssen mit der Belegschaft jeden Tag reden und verstehen, welche Ängste die haben, ja, wie können wir manche Themen anders kommunizieren, ja, um einfach die Kommunikation aufrecht zu erhalten und alle einfach motiviert zu halten. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir hatten einige Workstreams nur zum Thema Kultur und Kommunikation, wo wir wirklich wöchentliche Austausch hatten mit Plänen, wen wir integrieren, wie und natürlich dann, wenn es anfängt, mit Teams zusammenzubringen, da muss man gucken, passen dann die Menschen in den Teams gut zusammen, passen die Arbeitsweisen der Teams zusammen, die amerikanische Arbeitskultur und die deutsche Arbeitskultur sind schon unterschiedlich, ohne die eine oder die andere bewerten zu wollen. Und ich glaube, da muss man wirklich drauf achten. Das ist viel mehr als nur in Anführungszeichen technische Integration. Jeder aus der Hosting-Branche wird wissen, dass das natürlich auch eine Herausforderung ist zu integrieren. Aber die kulturelle Integration ist das Wichtigste bei so einer großen Übernahme.
Super spannend. Damit, also darüber könnte ich so ewig lang mit dir sprechen. Hilft dir dann die Tatsache, dass du ja mindestens in zwei Welten lebst oder gelebt hast, dass du das Angelsächsische gut kennst, dass du dich fehlerfrei in Deutschland bewegen kannst? Hat dir das geholfen oder hilft dir das heute noch?
Ich glaube so.
Diese kulturelle Übersetzung?
Ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Also noch dazu, meine Mutter ist Französin. Das heißt, ich bin natürlich englisch-französisch erzogen worden und habe natürlich eine große internationale Familie und Freundeskreis. Mhm. Ich glaube, diese unterschiedliche Sichtweisen in unterschiedlichen Märkten und Kulturen, ich glaube, das hilft einem auf jeden Fall. Weil man muss einfach versuchen zu verstehen, wie sieht es aus einer Perspektive, die nicht deine Perspektive ist. Und ich glaube, das erfordert viel Übung.
Großartig. Lieber Paul, die Abschlussfrage, was war deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung in der kürzeren Vergangenheit?
Also ich würde sagen, du hast es angesprochen, meine beste Entscheidung war definitiv bei GoDaddy zu bleiben, post-Merger und die neue GoDaddy-Welt mitzugestalten. Definitiv eine gute Entscheidung. Und ich konnte mit vielen, aber ich kann heute mit vielen tollen Leuten zusammenarbeiten und wir bewegen was. Das war eine gute Entscheidung. Größte Fehler, größte schlechte Entscheidung. Das ist schwierig. Ich glaube, man macht so viele kleine Fehler.
Du musst keine 5 Jahre zurückgehen. Du kannst einfach in den letzten 12 Monaten, 18 Monaten, 24 Monaten gucken.
Größte Fehler. Jetzt muss ich echt überlegen. Ich würde sagen, der einzige Fehler, was mir auffällt, ist tatsächlich ein von lange her. Es war damals beim Übergang des physischen Videospielgeschäfts ins Digitale, wo die ersten großen digitalen Player auf den Markt gekommen sind. Damals vielleicht ein paar Angebote ausgeschlagen und gedacht, ach, das wird nichts. Videospiele wird man immer im lokalen Handel kaufen und als CD oder DVD in das Gerät stecken. Das war vielleicht ein großer Fehler. Ich habe daraus gelernt und ich glaube, ich bewerte die Sachen jetzt heutzutage anders, bin natürlich auch voll digital unterwegs. Es war damals ein Fehler, aber ohne große Auswirkung, muss man sagen.
Du warst ja damals noch keine 30, oder?
Ich war ohne Verzeihung. Ganz genau. Lange, lange her.
Sehr gut, großartig. Lieber Paul, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es hat mir wahnsinnig viel gebracht. Ich bin ganz sicher, dass auch viel Nutzwertiges und mindestens Interessantes dabei war. Auf jeden Fall für diejenigen, die in der B2B oder in der SaaS-Branche dabei sind. Aber ich habe auch vieles Transferseitiges mitgenommen, was für den breiteren Marketing-Kontext hilft. Jeder, der jetzt hier zugehört hat und noch nicht zufrieden ist mit seinem Hoster oder mit seinem Register, der weiß jetzt, wo er in Zukunft hingehen sollte, wo er die richtig gute Beratung kriegt. Und ich danke dir ganz herzlich für die Offenheit. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal zu einer Fortsetzung verabreden können.
Das würde mich auch freuen. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, auch wenn virtuell und nicht neben dir im Studio. Pandemiebedingt, könnte man sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die Fortsetzung.
So machen wir es. Vielen Dank, Paul.
Danke, Erik. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.